Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal besuchen wir Seefelder-Legenden, den Enkel eines legendären Skirennfahrers, der heute selbst eine Legende ist. Ein legendärer Juwelier, der manche Legende beschmückt hat. Und eine legendäre Grande Dame, deren Häuser einfach eine Legende sind. Ich freue mich auf diese Gäste.
Mein Name ist Jürgen Armbruster. Ich bin ansässig hier im Tiroler Schmuckkastel in Seefeld.
Mein Name ist Erwin Seelos.
Ich bin der Werner Seelos, bin seit 50 Jahren Skilehrer. Die Wurzeln von uns sind mein Großvater, der was eben den Parallelschwung erfunden hat.
Grüß Gott, hier spricht Elisabeth Gürtler. Nachdem ich viele, viele Jahre im Sacher in Wien und in Sacher in Salzburg verbracht habe, freue ich mich heute mit Ihnen über unser drittes Sacher hier in Tirol sprechen zu können.
Da gibt es einiges zu erzählen aus der guten alten Zeit auch. Also viel Spaß diesmal mit den Seefelder-Legenden. Gleich geht's los.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir sind heute in Seefeld in Tirol und nicht das erste Mal. Es gibt einfach Orte, da kann man nicht oft genug seine Zeit verbringen. Seefeld in Tirol, das große Sonnenplateau der Alpen. Lange Zeit bestimmten die sportlichen Großereignisse den Rhythmus und auch die Namen der Region. Dreimal nämlich 1964, 1976 und 2012 gingen auf diesem Hochplateau olympische Winterspiele über die Piste und machten Seefeld zur Olympiaregion. Zweimal, und zwar 1985 und 2019, wurden an den Toni-Seelos-Schanzen und den umliegenden Langlaufstrecken die FIS-Nordischen Skiweltmeisterschaften ausgetragen. Die für die WM 2019 eigens erbaute Arena und auch ihre Sportanlagen wurden ganz natürlich eben zur WM-Arena. 2022 war nun der Zeitpunkt für neue Namen gekommen. Die Region wurde zur Region Seefeld-Tirols-Hochplateau umbenannt. Der Name hat sich verändert, die Landschaft ist zum Glück geblieben und mit ihr auch die Legenden. Und die erste setzt bereits beim Wintersport an. Ich traf nämlich in der Skischule Seefeld, der ersten dort im Ort überhaupt, Werner Seelos, Enkel des legendären Toni Seelos. Und wem der Name Toni nichts mehr sagt, wir wollen die Geschichte nun ein wenig aufrollen, dieses Skihelden.
Also ich bin der Werner Seelos und komme aus der Familie Seelos, wo der Großvater von uns, der Toni Seelos, der sehr gute Skifahrer war, mit viermal Weltmeister und einmal Silbermedaille.
Darüber reden wir gleich und müssen zunächst noch aufklären, es gibt zwei Seelos-Familienstränge hier in Seefeld. Einmal deine aus der berühmten Skifahrerecke und dann nochmal der Bürgermeister, heutige Skischulleiter. Das sind zwei verschiedene Seelos.
Genau, es gibt diese zwei Stränge oder zwei Familien, wobei der andere, der Erwin, mit der Seelos-Familie, wo der Hotel Seelos drinnen ist, Hotel Hochland, er ist Bürgermeister, er ist Skischulleiter natürlich auch. Und die andere Linie ist dann die Linie von meinem Großvater, wo er eben aus Delfs eigentlich geboren, nach Seefeld gekommen ist, als kleines Kind damals und eben der Skifahrer geworden ist, von dem in den 30er Jahren alle gesprochen haben. Dann mein Vater, jahrzehntelang auch in der Skischule und dann ich jetzt auch als Skischulleiter-Stellvertreter immer noch da bin in der Skischule.
Also zwei große Seelos-Stränge. Ja. Alle beide fahren natürlich Ski hier in Seefeld.
Das ist richtig, ja. Beide fahren Ski und nur das andere ist weitläufiger mit Hotelier und Bürgermeister und so weiter. Und unsere Linie ist eigentlich nur die Skifahrer.
Ja. Aber die ist interessant, darüber reden wir jetzt. Toni Seelos, eine Legende, muss man sagen.
1933 ist er Weltmeister geworden in Innsbruck dann, Doppelweltmeister in Slalom und in der Kombination. Und 35 dann in Mürren, auch das gleiche wieder. Und 31 hat er die Silbermedaille gewonnen und diese war erst 2013 anerkannt worden, weil damals in Mürren war eben ein Slalom über einen Durchgang wegen einem Wettereinbruch und dann abgebrochen worden. Und hat man lange Zeit dann gesagt, ja gut, das ist keine Silbermedaille, das wird nicht gewertet. Aber seit 2013 ist das anerkannt, hat er eine Silbermedaille eben auch. Und ich war in Mürren und Wengen und Otival und bin auf den Spuren von meinem Großvater probiert, zum Recherchieren und Hören. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil die haben das dann in Mürren gesagt, der Skiclub hat gesagt, du, der hat die Silbermedaille auch. Ich habe nicht aufgepasst, habe es nicht gewusst.
Ich hoffe, er kann es da oben noch mitbekommen.
Genau so ist es. 5, 6 Jahre nach seinem Tod ist es eigentlich erst die Anerkennung gewesen. Er hat es nicht mehr gewusst. Also
war er sehr verbittert damals, dass es nicht geworden ist?
Nein, damals glaube ich, das war für ihn gar nicht so wichtig mit der Silbermedaille oder er war Zweiter, das war okay. Wo er schon sehr enttäuscht war dann, ist, dass er 1936 eigentlich in der Blüte von seinem skifahrerischen Leben in Garmisch dann bei der Olympiade nicht antreten durfte und hat dann herausgehandelt, dass er im ersten Durchgang zumindest Vorläufer machen darf. ist dann um 4 oder 5 Sekunden schneller gewesen wie der spätere Olympiasieger. Und im zweiten Durchgang hat er gar nicht mehr starten dürfen, weil man gesagt hat, er ist ein Profi und war eigentlich das erste große Opfer, wo jemand ausgeschlossen wurde aus dem Boot, weil man gesagt hat, er ist ein Profi. Das stimmt eigentlich nicht ganz. Natürlich als Skilehrer, ich sage immer, da verlernst du ja das Skifahren, weil du ja so langsam fahren musst und deutlich vorzeigen musst alles und da wirst du sicher nicht schneller in den Toren. Aber das war damals so. Das wird vielleicht seine Verbitterung gewesen sein. Sonst würde ich sagen, es war ein ganz ein toller Mensch, ausgeglichen, sympathisch, nie aus der Fassung gegangen, Chef über fast 200 Skilehrer damals. Ein großartiger Mensch, ja.
Großartiger Mensch. 4-mal Skiweltmeister gewesen?
Genau, 4-mal Weltmeister. Noch wichtiger ist eben, dass er der erste Mensch der Welt war, der parallel gefahren ist. Er ist ja in der Skigeschichte, wird er genannt als Vater des Parallelschwungs. Und er hat beide Ski gleichzeitig erst in der Luft mit Springen, dann mit viel Geschwindigkeit am Boden den Parallelschwung erfunden und ist dadurch in den Toren viel schneller gewesen als anderen.
Das heißt, er hat diesen Wechsel geschafft vom Stemmsprung zum Parallelsprung.
So ist es ganz gut erklärt, ja genau. Ja, und das waren ja damals so Haselnussstöcke nur, mit 70 cm hoch. Bis er draufgekommen ist, du hast ja gar keine Zeit zum Ausstemmen, um rüberzukommen, sondern es ist am besten, ich springe über diese Stöcke drüber. Und dadurch ist eigentlich der Parallelsprung entstanden. Das ist dann später gefahren, mit mehr Geschwindigkeit, schneller und die Ski am Boden lassen. Und dadurch hat er beide Ski gedreht und revolutionär für die damalige Zeit, ja.
Ein revolutionärer Skifahrer, nach dem in Seefeld zum Beispiel eine Skischanze benannt wurde. Wir sprechen weiter mit diesem Enkel dieser Seefelder Legende, der schon mit Skischuhen geboren wurde. Servus aus Tirol, heute einige Seefelder Legenden in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Wer an Tirol denkt, der hat vielleicht zwei Bilder im Kopf. Einmal die Tiroler Berg- und Gipfelwelten sowie auch die Tiroler Talwelten. Wir machen in einer einmaligen Zwischenwelt unseren Urlaub, nämlich auf einem Hochplateau auf 1200 Meter Seehöhe, umrahmt von Bergen, eine einzigartige Naturerscheinung in Tirol. Seefeld liegt etwa 600 Meter über der Olympiastadt Innsbruck. Diese Hochebene wird umrahmt von zwei echten Hochgebirgen. Vom Wetterstein mit der Zugspitze im Norden und vom Karwendel im Osten. In dieser Region ist unsere Seefelder-Legende Werner Seelos zu Hause. Er erinnert sich als Enkel an den ganz großen Seelos, nämlich eine Legende, die bis heute unvergessen bleibt, Toni Seelos. Ein Skistar in den frühen 1930er Jahren und wie es dann im Zweiten Weltkrieg weiter und danach auch weiterging, erzählt uns gleich der Enkel der Werner.
In den Kriegszeiten war der zu Hause in der Ausbildung von Soldaten auf Skiern und so weiter, aber war aktiv eigentlich nie im Kriegsgeschehen drinnen. Sein jüngerer Bruder Johann, der eigentlich genauso gut geworden wäre wie mein Großvater, der in den Krieg gehen müssen, ist dann auch gefallen.
Aber dein Großvater ist nicht eingezogen worden?
Der Großvater hat die ausgebildet, diese Soldaten auf Skiern, aber nicht aktiv in die Kämpfe und so weiter. Ich kann mir ihn mal gar nicht als Soldat vorstellen, weil das einfach so ein friedliebender Mensch war.
Also, ja. Vielleicht war er auch froh, dass er diesen Job in Anführungszeichen hatte.
Ja. Davon bin ich überzeugt, dass das so ist. Ja, genau.
Und war heilfroh, als es 45 vorbei war.
Geht dann mit Trainer weiter. Er hat ja 7 oder 8 Nationen trainiert, sogar die Amerikaner und so weiter. Er ist ja damals nach Amerika schon geflogen mit diesen 4-motorigen Flugzeugen da und so weiter. Und das ist eigentlich in mir ein bisschen drinnen auch. Die sagen immer, dein Papa ist ja gar nicht so viel gereist und ich bin eben sehr viel in der Welt herumgefahren, auch mit meiner Frau. Und der Großvater ist auch ein bisschen drinnen gehabt. Also er war beim Kaiser in Japan. Das war eine Nummer, auf das betroffen hat. Er ist sehr gerne gereist, eben mit seiner damaligen Frau.
Wen hat er alles getroffen im Ausland, an bekannten Menschen?
Also das ist das, was ich halt weiß jetzt. Ich glaube, den Präsidenten von Amerika damals auch.
Also auch nach dem Krieg hat man sich noch erinnert an seine Titel, die er vor dem Krieg hatte.
Sehr lange Zeit. Also sogar ich, wie ich noch ein junger Skilehrer war, ich weiß noch gut, wie ich als Sprecher zu seinem 80. Geburtstag, nach am Schwankopf draußen, haben wir ein Fest gemacht für ihn, ein Skifest, die Skischule, der Skiclub, mit den Kindern, mit den Fahnen und so weiter. Und er ist damals als 80-Jähriger eben noch selber runtergefahren, rechts auf den Hang, der sehr steil, aber anspruchsvoll ist dann schon. Sein Lieblingslied war My Way, hat er dann am liebsten gehabt.
Und Sinatra.
Ja, genau, Sinatra. Und ich weiß noch gut, mir ist das damals durch Mark und Bein gegangen, wie der ältere Herr da runterfährt, wie schön der den Parallelschwung gefahren ist. Fährt runter und wir spielen das Lied für ihn, das My Way. Und sofort ist er wieder hinein in die Spur, wo man sich anstellen muss und fährt sofort wieder mit dem Lift hoch und fährt nochmal runter. Also an den hat man eigentlich gesehen, wie der Mensch für das Skifahren gelebt hat.
Und das mit 80?
Ja, und es hat ein Skirennen gegeben. Da waren 3 Seelos am Start, also ich der Kleinste, der Jüngste, in meiner besten Zeit, sagen wir mal, mein Vater auch in guter Zeit noch und er war schneller wie wir beide. Also der Großvater war schneller, der Enkel mit 20 oder was.
Er ist ja auch die Kandahar-Abfahrt gefahren.
Ja, und er hat den Arlberg ist er Zweiter, glaube ich, gewesen bei Kandahar-Rennen. In Kitzbühel war er auch Zweiter. Das, was heute sehr große Bewerber sind, heute ist ja wieder das Rennen da und so weiter.
Arlberg, ohnehin die Legende St. Christian. Christoph Ohm.
Und für mich ist es eigentlich schon immer noch ein bisschen die Wiege des Skilaufs, wie es ja bei der Ortseinfahrt steht. Ja, Arlberg ist was sehr Schönes zum Skifahren. Seeferl ist halt das für Familien, wo du sagst, ja, ich bin nicht so gut, aber da kann ich das gut lernen. Festing, wenn ich nur eine Woche Skifahre im Jahr, ist Seeferl sicher immer noch gut. Ja.
Bis ins welche Alter ist er noch Ski gefahren, der Großvater?
Ja, jetzt pass auf, ich würde mal glauben, bis zum 85 vielleicht, sein Lebensalter.
Das heißt, 10 Jahre seines Lebens war dann nicht mehr Skifahrer, ja. Aber war er noch fit gewesen einigermaßen, zuerst, Winterwandern?
Zuerst ja, hat auch immer noch mit Wandern und mit seiner zweiten Frau dann viel unterwegs gewesen und so weiter, aber dann doch ans Bett gebunden ganz am Ende und eigentlich irgendwie war das für mich ein bisschen traurig, das zu sehen, wie so ein großer Mensch eigentlich dann da liegen muss. Das war vielleicht ganz am Ende viel schwieriger. Gerade ein Mensch, der so natürlich mit der Natur verbunden war, so gerne draußen war und auch das Augenlicht war dann am Ende nicht mehr ganz so gut und das hat dem sicher dann am Ende wehgetan auch. Ja.
Er hat dir ja sehr viel mitgegeben in die Wiege, also als Enkel, das Skifahren natürlich, als erstes nehme ich an. Wahrscheinlich schon als kleiner Bub bist du mit ihm auf der Piste gestanden.
Ja, mit 1,5 Jahren haben sie mich auf Skier gesetzt, also mit Gehen gleichzeitig haben sie mir den Garten ausgestellt, auf die Ski drauf. Und dann bin ich mit den Skiern mit umgegangen und durch das habe ich Skifahren früh gelernt. Aber ich muss auch mit meinem Großvater, der ja die Kontrolle von seiner Skischule, von seinen Skilehrern noch mit den Beinen gemacht hat, nicht wie ich fahre mit dem Lift hoch und schaue mir das an, sondern er ist ja teilweise zu Fuß gegangen, also irgendwann mal oben gestanden und hat dann seine Skilehrer beobachtet und geschaut. Und da sollte ich doch einige Male dabei gewesen sein, neben ihm gestanden, mit vielleicht 4, 5 Jahren und habe ihn dann immer an dieser Hosenfalte gehalten. So bin ich da gestanden.
Das war rückblickend gesagt die prägendste Erinnerung an den Großvater?
Ja, wie soll ich sagen? Ein Mensch, der niemals geschrien hat, wo ich vielleicht auch dazu gehöre, das sehr ungern tue, aber einmal haben 3 Skilehrer eine Lawine abgetreten, neben der Piste natürlich, auf der Rosshütte oben und der hat dann diese 3 Skilehrer hinaufzitiert zu seinem Haus, wo er gewohnt hat und unser Elternhaus von mir war eins drunter einfach und da war der so laut mit diesen Skilehrern oben, also weil er sich einfach geschämt hat, weil er sich einfach die Skischule nicht vertreten gefühlt hat, seine Lebensart, also dieses niemals eingebildet, sich niemals hervorgehoben.
Und das Beste eben, dass man heute noch über ihn spricht.
Ja, durch diese Generation, was es nicht mehr so genau weiß und doch sagen sie, ah, der Seelos, das wissen wir, ja, das ist der gewesen, der wurde.
Toni Seelos, eine Skilegende, der wie kaum ein anderer diesen Sport prägte und sein Enkel Werner, er trägt bis heute dieses Erbe weiter. Ich wünsche einen schönen Kurzurlaub. Die Stimme im Ohr gehört Alexander Tauscher und die anderen Stimmen dieser Radioreise sind unsere Seefelder Legenden. Ein Name bleibt in Seefeld für immer, auch wenn diese Legende bereits über den Wolken von Seefeld lebt. Toni Seelos, der österreichische Skifahrer, Erfinder des sogenannten Seelos-Tors, also 3 hintereinander gesteckte Slalom-Tore. Die im Jahr 1931 errichtete Jahnschanze wurde 1948 ihm zu Ehren in Toni Seelos Olympiaschanze umbenannt. Sein Sohn und sein Enkel waren natürlich auch leidenschaftliche Skifahrer und sein Enkel Werner Seelos gibt diese Leidenschaft nun als Skilehrer in der Skischule Seefeld weiter. Erwin, den wir auch noch treffen, leitet diese erste legendäre Skischule und Werner ist sein Stellvertreter. Als Skilehrer traf er hier in Seefeld so manch eine andere Legende, auch aus dem Showbusiness.
Ich war aber vorher eben 14 Jahre in der Kinderskischule verantwortlich und da würde ich fast glauben, das prägt einen Menschen am meisten. Wenn du das schaffst, dass du das mit den Kindern und so weiter, die ja die wichtigen für nachher sind alle, dann musst du auch die besten Lehrer hin tun. Das war immer mein Denken. Das war vielleicht am prägsamsten für mich.
Und auch du hast Ski Alpin und Abfahrt alles?
Ja, unterrichtet auch alles, ja. Ich war auch einmal der Double von Peter Kraus, kann mich noch gut erinnern, das war Mitte 80er oder was.
Ein Musikfilm?
Nein, das war ein Film. Ich hätte so blau ausgeschaut wie der, von der Statur her, damals schlank, 20 Kilogramm weniger und so. Und dann haben sie gesagt, ja, der Seelos, guter Skifahrer, schon sein müssen, weil der Peter Kraus ist ein guter Skifahrer, oder war er damals.
Deswegen auch der Hüftschwung bei ihm.
Genau. Und er hätte sicher einen Teil davon selber machen können, aber es war noch mit Hubschrauber fliegen und ins Gewändel hinein, wo vielleicht nicht so viele Menschen noch gefahren sind. Und ich habe damals, so wie heute, immer noch meinen Schnurrbart gehabt auch. Und die haben gesagt, okay, Werner, du kriegst, glaube ich, damals in Schilling, 2000 Schilling oder was für den Tag. Aber es muss gutes Wetter sein. Jetzt habe ich in der Früh schon geschaut, ob das Wetter gut ist. Weil sonst tue ich den Schnurrbart nicht runter. Und nachher habe ich geschaut und habe gedacht, das Wetter ist gut. Und dann muss ich den anrufen und gesagt, ja, aber der Schnurrbart, der kostet auch ein bisschen Geld. Das kann ich nicht einfach runter, das ist ja ein Markenzeichen von mir. Ja, habe ich auch noch mal ein bisschen Geld gekriegt. Bin dann mit dem Peter Kraus und mit dem Filmteam mit dem Hubschrauber ins Gewändel hineingeflogen, von Hubschrauber abgesprungen und ja, da gibt es sehr gute Aufnahmen. Und der Peter Kraus hat dann zu mir gesagt, kann man dich gut erinnern, Mann, Werner, bist du gut gefahren und so weiter. Was möchtest du jetzt haben? Und so, na, nichts, was soll ich mögen? Da hat er gesagt, ja, hast du nicht einen Hunger? Und ich habe gesagt, einen Hunger habe ich schon. Ja, was möchtest du denn gerne? Schnitzel oder so? ja, Schnitzel, wo soll man da Schnitzel einnehmen? Ja, Schnitzel und Kartoffelsalat, ja. Das mag ich gern. Da ist der Hubschrauber rausgeflogen damals nach Seefeld in das Hotel Hochheder, wo die gewohnt haben alle. Hat einen Schnitzel mitgebracht für den Peter Kraus und für mich. Und wir haben das da oben gegessen. Und da habe ich auch sehr schöne Erinnerungen. Also, ja.
Schon damals ein Frauenheld sicher?
Ja, das kann ich jetzt da nicht sagen, weil wir haben doch mit keiner Dame zu tun gehabt da oben in die Berge.
Annabelle. Aha. Oh, Annabelle.
Aha. Annabelle. Aber ein toller Mensch, also ich habe den bewundert, weil der ist vorher irgendwo Ski gefahren auf der Rossitte oder am Schwankopf. Und ich meine, der konnte es ja selber fahren, der braucht ja mich gar nicht dazu. Aber natürlich jetzt im Tiefschnee drinnen und in solchen Gebiet, vielleicht hat es da doch ein bisschen mehr gebraucht, dann das wird schon gepasst haben. So.
Ich glaube auch Peter Kraus ist auch Eisstockschießen gewesen.
Ja, so legendär. Massen, ja, aber einfach ein toller Mensch.
Du hast dann ja Jugendliche auch unterrichtet. Mhm. Das ist dir immer ein Herzensanliegen.
Ja, immer.
Jugendliche auf die Bretter zu bringen.
Genau, also das war für mich ganz entscheidend, das Jugendskilauf und dass also auch diese Sportwochen für die Kinder und so weiter auf Skiern, da bin ich einfach der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Kinder Skifahren gehen, dass sie hinauskommen und in die Natur, und da brauchst du auch die richtigen Skilehrer dazu. Mein Denken ist immer noch das, wenn Kinder Skifahren, dann fahren wir Eltern vielleicht auch eher, und wenn die Österreicher nicht mehr Skifahren, dann werden wahrscheinlich andere auch nicht mehr kommen und Skifahren, und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir es selber tun auch. Meine Idee damals war, wie ich in der Kinderskischule war, wie ich gesagt habe, okay, lernt Skifahren bei uns, die besten Skilehrer tue ich dahin, dann bleibst du 5 Jahre auf Skiern in Seefeld vielleicht oder irgendwo in einem ähnlichen Skigebiet, dann wird es euch vielleicht zu langweilig, ihr müsst hinaus nach Arlberg und überall, wohin fahrt dann. Aber dann, wenn ihr selber wieder Kinder habt, dann ist 20, 25 Jahre später, wenn ihr euch dann wieder erinnert und sagt, wo habe ich es eigentlich gelernt, das war in Seefeld, und dann kommt ihr mit euren Kindern wieder zurück. Ich treffe wirklich da drüben am Sammelplatz Leute, die sagen, Werner, ich bin mit dir Ski gefahren, und jetzt hat er seine eigenen Kinder mit.
Das heißt, der Kreis schließt sich, genau. Die Leute kommen zurück
nach Seefeld. Er kommt zurück und erinnert sich dahin an das, wo er es gelernt hat.
Kann man es hier auch am besten lernen?
Ich bin der Meinung, eine ganze Sache mit dem Geigenbühl und dem ganzen Skigebiet, was wir haben, zu den besten gehört. Ja.
Weil einfach ein gutes Anfängergebiet,
genau,
auch ist.
Genau, Anfängergebiet, du hast keine Autos da drüben, du hast den wunderbaren Übergang von Geigenbühl zum Birkenlift, dann steigerst du mehr, gehst zum Schwankopf und dann auf die Rosshütte. Daher würde ich sagen, als Familienskigebiet und für den Anfänger oder mittleren Fahrer, der einmal im Jahr Skifahren geht, ist das wirklich sehr gut. Ja.
Zumal auch die geografischen Bedingungen stimmen. Auch in schneearmen Wintern, ja. Zumindest ab einer gewissen Höhe, Seefeld ist meist weiß, nicht immer, aber ja, meist weiß.
So muss man es auch sehen. Und ja, man sagt das ja, Schneeloch auf Tirolerisch, und das ist auch so. Wenn wir keinen Schnee haben, dann haben eigentlich viele keinen Schnee. 1964, wo ich noch ein kleiner Junge war, 9 Jahre alt, ich weiß noch gut, für die Olympiade damals war, der österreichische Bundesheer hat mit Lastautos von der Watanelli zum den Schnee nach Seefeld gekraut, und die Soldaten haben das mit den Rucksäcken damals, dieses Band aufgelegt, damit das alles durchgeführt werden konnte. Und dann, ich glaube, 19. oder 20. Jänner 1964 hat es dann zugeschneit bei der Schlussfeier. Da hat es noch geschnitten. Ja.
Petrus hat eben ein Herz für Seefeld. Und wenn er keines hat, dann springen die Schneekanonen ein. Von den Anden bis in den Kaukasus und heute dazwischen die Alpen und Tirols schönstes Hochplateau. Alexander Tauscher mit der Radioreise über Seefelder Legenden. Seefeld und Skifahren haben eine lange gemeinsame Geschichte. Im Jahr 1921 gründete Wilhelm Völk die Skischule Seefeld mit nur 5 Lehrern. Das war eine Zeit, in der Skilifte noch nicht erfunden waren. Der bekannteste Lehrer war der weltberühmte Seefelder Toni Seelos, über den wir ja bereits gesprochen hatten. Erwin Seelos leitet heute diese Skischule.
Ja, wenn wir twisten auf den Pisten, staunen uns die Hasen an. Denn wer im Rhythmus wedeln kann, der ist beliebt bei jedem Mann. Ja, wenn wir twisten auf den Pisten, ist der Winter wunderschön.
Die verschiedenen Skischulen, die gibt es jetzt ganz neu. Das ist eine Traditionsskischule. Hat Geschichte durch Toni Seelos, weil er war ja Weltmeister, alles in dieser Richtung.
Auch Sie waren aktiver Skifahrer natürlich.
Ja, aktiver Skifahrer und auch Präsident des Tiroler Skilehrerverbandes, und unser Tiroler Verband ist der größte Verband im Lande Tirol.
Tiroler Skilehrerverband, sind alle Skilehrer in Tirol Mitglied in diesem Verband?
Alle Tiroler Skilehrer, ob jetzt staatlich geprüfte Skilehrer, Langlauflehrer geprüfte oder Anwärter, Landeslehrer, sind alle Lehrer bei dem Tiroler Skilehrerverband gemeldet.
Denn dieses Skilernen, dass Urlauber hierher kommen, um Ski zu fahren, das kam ja erst im Laufe des 20. Jahrhunderts. Es war ja früher gar nicht üblich, dass man nach Seefeld fuhr, um hier Ski zu fahren und Skiunterricht zu nehmen.
Es hat sehr viele Pioniere in Seefeld gegeben. Jetzt gibt es ja mehrere Skischulen, weil der Verband gelockert hat. Früher hat es nur eine Skischule gegeben.
Diese eine ist die, in der wir uns jetzt befinden, die Skischule Seefeld mit diesem schlechten Namen.
Das ist die erste Skischule Seefeld mit Tradition.
In welchem Jahr gegründet?
Die ist gegründet worden unter Toni Seelos und Sepp Kirchmeier und Völk schon in den 50er Jahren.
Legendär, noch lange vor Olympia.
Lange vor Olympia.
Also in den 50er Jahren gegründet, diese Skischule. Gab es damals schon die Vision, dass es mal ein großer Touristenort werden wird, in dem man auch wirklich als Urlauber hinkommt?
Die Vision war immer, dass Seefeld ein Tourismusort wird. Und das hat sich ja gezeigt. Durch zweimal Olympische Spiele war Seefeld der Austragungsort der ganzen nordischen Bewerbe. Und dann durch die eigene Weltmeisterschaft und auch das alles hier mit und für sich ist auch der Stellenwert gegeben. Seefeld ist genauso eine Skidestination als wie alle anderen Orte.
Im Pensionsalter zurückblicken auf Ihre Zeit und auf Seefeld heute, würden Sie sagen, hat sich's gut entwickelt, ist es zu kommerziell geworden oder in die richtige Schiene gelaufen?
Seefeld hat sich sehr gut entwickelt, ist ein gut frequentierter Ort, eine sehr hohe Qualität und nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer ist der Tourismus sehr stark hier in Seefeld.
Ja, sehr viele Menschen hier Ski ausgeliehen, Unterricht genommen. Können Sie sich noch an vielleicht auch prominente Gesichter erinnern, die Sie hier gesehen haben im Laden?
Prominente Gesichter sind ja viele schon da in Seefeld gefahren. Unter anderem auch die Frau Elisabeth Gürtler, die Tochter von der Familie Mautner und die ganze Familie Mautner-Nussbaumer. Die habe ich unterrichtet seinerzeit als Skilehrer.
Wann haben Sie die Elisabeth unterrichtet?
Die Elisabeth in meinen Jahren Ende 70 auf 80, ihn habe ich die Elisabeth unterrichtet.
Wie alt war sie da? Da war sie ja schon nicht mehr ganz jung.
40, sowas.
Sie ist noch nicht als Kind hier Ski gefahren?
Die Familie, die Elisabeth, ja, sie ist ja hier nach Seefeld gekommen mit der ganzen Familie Mautner Nussbaumer. Die haben mir das Hotel Astoria, heute heißt es ja Sacher, gegründet und war eine sehr intakte, großzügige Familie.
Heute wissen wir ja, Elisabeth Gürtler, fit und sportlich, sie fährt immer noch Langlauf. Wie war sie damals im Unterricht gewesen?
Gut, man kann nur die beste Note aussprechen.
Schon damals sehr grazil?
Ja, also alles gut. Es waren ja auch ihre Schwester dabei, die Maria, haben alle sehr gut Ski gefahren.
Und inzwischen fährt sie ja nicht nur Ski, sie ist dann ja auch geritten davor, aber schon Dressurreiterin war sie gewesen.
Sie Dressurreiten, sie hatte lange die spanische Hofreitschule gehabt. Sie ist wirklich eine Seele von Seefeld. Nicht nur eine gute Hotelierin, sondern die Seele von Seefeld.
Die Seele von Seefeld, würde sie sich freuen drüber. Und sie geht ja auch oft hier wandern mit Alpakas.
Geht wandern und vor allem eben das Hotel, was sie führt, das ist ein Spitzenhotel und die Visite von Seefeld auch.
Ja, diese Schülerin von Erwin, die treffen wir gleich, die legendäre Elisabeth Gürtler, einst Chefin des legendären Hotels Sacher in Wien, heute leitet sie Sacher in Seefeld. Und dazwischen liegen viele Geschichten. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Sie ist nicht wegzudenken aus Seefeld und auch aus Wien. Eine Legende, die man in ganz Österreich kennt, Elisabeth Gürtler. Eigentlich gehört ihre ganze Leidenschaft dem Pferdesport. 1979 wurde sie Vize-Staatsmeisterin im Dressurreiten. Doch als sie den Besitzer des legendären Hotels Sacher in Wien heiratete, Peter Gürtler, fokussierte sie sich auf die Hotellerie und wurde selbst eine Legende. Ich traf sie in Seefeld, ihrer zweiten Heimat. Hier wuchs sie auf und leitet heute das legendäre Alpine Ressort Sacher.
Servus Wien, Servus Wien, Stadt der tausend Melodien.
Ich bin Wienerin, aber mittlerweile eine begeisterte Seefelderin Und mein Lebensmittelpunkt ist jetzt sowohl in Wien als auch in Seefeld. Und ich versuche, meine Zeit 50-50% aufzuteilen.
Sehr schön, hier tanken Sie Kraft. Und hier haben Sie auch das Skifahren gelernt, Frau Görtler. Wir trafen ja den Herrn Seelos, der Ihr Skilehrer war vor ein paar Jahren, ja?
Vor ein paar Jahren ist gut, ja. Damals mit dem Erwin Seelos haben wir, es war nicht nur ich allein, es war meine Schwester, es waren meine Cousinen, es waren auch manchmal Hotelgäste dabei. Wir hatten eine sehr, sehr lustige Zeit mit ihm, weil wir wurden immer um 9 Uhr von ihm abgeholt und um 4 Uhr erst zurückgebracht. Und wir mussten Skifahren und das waren 7 Stunden, die wir gefahren sind am Tag. Ob es kalt war, ob es warm war, vollkommen egal, weil unsere Eltern wollten Ruhe haben von uns. Und daher wurden wir auf die Piste geschickt.
Er sagte, Sie waren eine gute Schülerin gewesen.
Naja, ich war nicht unbedingt, würde ich mal sagen, die allerrascheste, aber ich war die stilistisch wahrscheinlich beste, weil ich sehr schön gefahren bin, immer ganz, ganz schmal. Und das hat er als Skilehrer natürlich gelobt. Hingegen meine Schwester, die wollte hauptsächlich rasch fahren und stehen tut man natürlich besser, wenn man die Skier ein bisschen auseinander hat. Das war vielleicht das, warum er das gemeint hat.
Die andere Liebe gehört ja dem Pferdesport. Ich nehme an, bereits vor dem Skifahren auf jeden Fall war das Ihr Mädchenwunsch gewesen, schon immer Pferdesport auszuüben.
Ja, also ich bin mit 5 Jahren zum Reiten gekommen, zuerst auf einem Pony. Und damals hat sich bereits bei mir ein Lebenswunsch eingeprägt, ein Pferd zu haben. Und mein Vater hat erkannt, dass das ein wirkliches gutes Druckmittel ist, um mich zu Leistung zu zwingen. Und er hat mir gesagt, wenn ich bis zu meinem 14. Lebensjahr in der Schule immer einen Vorzug habe, das heißt mehr Einser als Zweier, dann bekomme ich mit 14 ein Pferd. Und ich habe gelernt, 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 damit ich das Pferd bekomme. Und nachher hat er mir gesagt, und wenn du jetzt keinen Vorzug mehr hast, ist das Pferd auch wieder weg. Und das war noch viel ärger, weil dieses Pferd war mein bester Freund. Also um einen Freund zu verlieren, da habe ich noch viel mehr gelernt. Und so ist das Reiten ein groß wichtiger Teil meines Lebens geworden, den ich eigentlich, ja, bis ich das Hotel Sacher übernommen habe, intensiv gelebt habe. Ich hätte nie einen Mann geheiratet, der nicht geritten wäre. Und ich habe auch meinen ersten Mann beim Reiten kennengelernt. Wir sind zusammengeritten, wir haben einen Turnierstall gehabt. Ich habe den LKW-Spürerschein mit schwerem Anhänger gemacht, weil ich meine Pferde natürlich selbst fahren wollte. Also es war schon ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, der mich natürlich auch sehr geprägt hat. Wie reitet man? Wie darf man aufgeben? Darf man je zornig sein? Darf man zornig sein? Nein, ein Pferd versteht es einfach nicht, wenn es das nicht macht. Man muss sehr beherrscht sein.
Es war ja nicht nur, Frau Görtler, ein Hobby, Sie waren ja auch Vize-Staatenmeisterin im Dressurreiten damals.
Ich bin viele Staatsmeisterschaften geritten, entweder euch Zweite oder Dritte. Bei mir war immer Erste die Sissi Max-Theurer, die dann Olympiasiegerin geworden ist. Aber ich habe mich natürlich damals, das war mein Leben, wir waren eine gute Equipe für Österreich. Und für mich das Schönste war eigentlich der Start in Aachen, das ist das weltgrößte, das CHIO. Und dort zu reiten, das war schon etwas, was mich damals sehr, sehr gefreut hat und was mich begeistert hat. Ja, Reiten war mir viel wichtiger als alles andere.
War es auch Ihnen deswegen wichtig, die Hofreitschule zu übernehmen, dessen Leiterin Sie lange waren, sehr ausgefüllt haben, wegen des Hobbys zum Pferdesport?
Wissen Sie, ich habe im Jahr 1990, als mein erster Mann gestorben ist, habe ich die Hotelbetriebe übernommen. Da war mir klar, dass jetzt die Zeit des Reitens vorbei ist, weil Wien, Salzburg, die Tortenproduktion und Salzburg war gerade neu übernommen mit ziemlich hohen Verbindlichkeiten. Da habe ich gewusst, da habe ich keine Zeit mehr, so zu reiten, wie ich es mir vorgestellt habe, nämlich ein paar Stunden. Und da habe ich den Spreitsport aufgegeben. Und als ich dann im Jahr 2007 gefragt wurde, ob ich die spanische Hofreitschule übernehmen will, habe ich zuerst mal gedacht, wie soll das gehen, neben dem Sacher, die spanische Hofreitschule. Dann hat mich das aber sehr gereizt und meine Kinder haben auch gesagt, Mami, das war doch immer dein Leben, du musst es doch machen.
Reiten Sie heute noch? Haben Sie die Zeit und die Gelegenheit dazu?
Nein, heute ging es einmal überhaupt nicht, weil ich habe ja die spanische Hofreitschule Ende 2018 abgegeben, weil ich hier das Hotel ja in Tirol voll geführt habe. Und mit Tirol eine spanische Hofreitschule gemeinsam, das geht nicht.
Jetzt kann sie sich voll auf Tirol konzentrieren, auf Seefeld, ihre zweite Heimat neben Wien. Elisabeth Görtler, eine Seefelder Legende und weit darüber hinaus. Hier ist Rias, richtig Interessantes aus Seefeld. Heute eine Radioreise mit Seefelder Legenden. Alexander Tauscher ist im Gespräch mit der legendären Elisabeth Gürtler. Als ihre Eltern im Jahr 1950 das Astoria in Seefeld übernahmen, wurde der Tiroler Skiort die zweite Heimat der Elisabeth. Zwischen Seefeld und Wien ist sie immer wieder hin und her gependelt und hier in Seefeld tankte und tankt sie Kraft für ihren doch sehr kräftezehrenden Job. Ob nun bei einer Alpaka-Wanderung im Wald oder beim Eisstockschießen, Elisabeth Gürtler liebt Seefeld und Seefeld liebt sie.
Denn die Musik und die Liebe in Tirol, die tun den Alten und den Jungen wohl. Ja, und außerdem, das weiß doch jedes Kind, auf der Alm, da gibt's kein Sünd.
Sie sind ja sehr naturverbunden und als wir uns das letzte Mal getroffen, sagten Sie, Ihr Tag beginnt immer mit einem Schwimmbad. Also Sie schwimmen früh, noch bevor alle Gäste kommen, in Herrgottsfrühe, Ihre Bahn. Ist das noch so?
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass je älter man wird, desto mehr muss man sich bewegen. Weil man wird steif, wenn man mal ganz steif ist und die Muskeln nicht mehr da sind, dann hat man einen alten Gang, dann besteht Sturzgefahr. Das ist alles schlecht. Und je älter ich werde, desto mehr versuche ich zu schwimmen und vor allem auch zu laufen. Also ich habe ein Laufband überall, wo ich bin. Hier laufe ich sowieso im Gym, aber auch bei mir zu Hause, in Niederösterreich, überall, wo ich bin, habe ich ein Laufband. Und das mache ich jeden Tag, weil das lockert einfach wahnsinnig, wissen Sie.
Respekt, das heißt, es kann sein, man sieht Sie irgendwann im Gym hier unten im Hotel.
Früh bin ich immer im Gym, ja, ganz wichtig.
Und dann gehen Sie auch in die Natur, nicht zum Joggen, nämlich an zum normalen Wandern. Ihre Liebe gehört zum Beispiel in Alpakas.
Also zum Bewegen gehört natürlich nicht nur das Laufen, sondern auch das ganz normale Gehen, und zwar in der frischen Luft. Heute nennt man das Waldbaden, wenn man im Wald spazieren geht, einfach die ozonhaltige Luft einatmen, und der Wald hat auch so eine beruhigende Atmosphäre. Und wir haben ja hier in Seefeld Alpakas auch. Es gibt den Alpaka-Hof und auch gleich hier beim Hotel ist ein Hof, wo es Lamas und Alpakas gibt. Und das Schöne ist, wenn man mit diesen Alpakas spazieren geht, wird man auch ganz ruhig, weil die lassen sich nicht hetzen. Die gehen ihr Tempo. Ganz, ganz langsam, und es sind so entzückende Tiere. Sie beißen nicht, sie schlagen nicht, sie spucken nicht. Mit ihren großen Augen hat man das Gefühl, sie sind die Ruhe. In sich stehen, ruhen sie einfach. Und das wirkt dann auch auf den Menschen. Ich gehe nicht allein dorthin, aber ich gehe mit unseren Gästen. Das strahlt auf die aus. Und dann nachher, wenn wir zurück sind, dann machen wir dort eine kleine Jause. Dann nehmen wir uns dann auch einen Campari-Spritz, weil der tut dann ganz gut. Und dann gibt es irgendwelche Speckbrote und Käsebrote. Es ist einfach ein schönes Erlebnis, wenn man mit Gästen gemeinsam geht durch den Wald mit den Alpakas. Das bedeutet zweimal Ruhe. Das verstärkt dieses Gefühl, ihn sich fallen zu lassen, zu sich zu kommen.
Sind Sie für Stammgäste oder für normale Gäste?
Ja? Wir haben das im Programm. Ich meine, alle Aktivitäten decke ich nicht selber ab. Da gibt es also E-Biken und so, da haben wir einen E-Bike-Guide. Und wir haben natürlich auch einen Wanderguide im Sommer. Und im Winter machen wir Fackelspaziergänge. Das machen Profis. Aber mit den Alpakas, das mache ich gerne, weil ich die Tiere selbst sehr gerne habe. Und die zweite Aktivität, die ich auch mit unseren Gästen mache, das ist das Eisstockschießen. Weil das ist sehr lustig. Und mir ist immer so wichtig, in einem Urlaub möchte man runterkommen vom Stress, das ist zumindest unsere Philosophie hier. Aber man möchte nicht ganz allein oder in der Zweisamkeit sitzen. Man möchte vielleicht auch mit Gleichgesinnten an der Bar vielleicht ein Glas Wein, ein Glas Whisky trinken. Und es gibt nichts Besseres, um Leute miteinander bekannt zu machen, als zum Beispiel solche Aktivitäten wie Eisstockschießen, wie Alpaka-Wanderungen, aber auch Hundebesitzer. Wir haben eine Hundewiese. Und die Hundebesitzer gehen auf die Wiese und da gibt es ein Bankerl und die einen, da gibt es so einen Agility-Parcours. Auch da lernen sich die Hundebesitzer kennen. Und dann entsteht plötzlich hier in dem Hotel das Gefühl, das sind Freunde, die alle da sind. So wie man an der Bar sitzt, alle reden miteinander plötzlich. Und das ist eine lockere, schöne Atmosphäre.
Schön. Und Sie können Ihr Seefeld damit auch zeigen und die Menschen lernen eine andere Seite von Seefeld auch kennen?
Natürlich, ich versuche Ihnen auch so Empfehlungen zu geben, weil nur im Hotel zu sitzen und vielleicht gar nichts zu tun, das geht nicht. Da habe ich erstmal nichts von der Gegend gesehen, aber ich habe auch nicht diese Natur genossen, ich habe vor allem auch nicht die gute Luft eingeatmet.
Gehen Sie auch langlaufen, alleine oder auch mit Gästen?
Also ich gehe langlaufen alleine, weil ich bin nicht so gut, dass ich das mit Gästen machen möchte. Es gibt Gäste, die viel, viel besser langlaufen und viel, viel mehr Kondition haben als ich. Also das würde ich mich nie getrauen anzubieten. Aber ich empfehle allen, ich weiß, wie die Loipen sind, ich empfehle, welche Loipen sie nutzen sollen, wo die Sonne ist und diese Dinge.
Gemeinsam Eisstockschießen, Alpaka oder eben auf dem Laufband früh gemeinsam mit Ihnen wäre eine Chance?
Ja, im Fitnessraum lernt man sich natürlich auch kennen. Obwohl ich sagen muss, die Gäste sind nicht zu der Zeit da, zu der ich dort bin.
Ja, also mit Elisabeth Görtler, Sportinwell, der muss sehr früh den Wecker stellen. Von nichts kommt nichts. Ohne Sport und die konsequente Lebensführung hätte die Grande Dame sicher nicht diese Figur. Im Radio, im Web oder auf der App und immer in Urlaubslaune. Alexander Tauscher mit der Radioreise und heute Seefelder Legenden. Die große lebende Legende in Seefeld ist Elisabeth Görtler. Sie gilt als Grande Dame der österreichischen Society, hat die spanische Hofreitschule in Wien geleitet. 25 Jahre lang stand sie an der Spitze der Sacher-Hotels in Wien und in Salzburg. Nun ist sie beruflich auf Seefeld konzentriert und das ist keine Beschäftigungstherapie, nein, sondern eine Herzensangelegenheit.
Hallo, Hotel Sacher-Poitiers.
Elisabeth Görtler, Sie sind ja untrennbar mit dem legendären Hotel Sacher verbunden. Fast schon wie die guten alten Filme, ja, mit Hans Moser.
So wie die alte Anna Sacher, ja, Gott sei Dank bin ich nicht so dick wie sie. Aber ich habe auch Hunde, leider nur einen. Ich hatte manchmal schon zwei, aber sie hat ja, glaube ich, so manchmal 30 gehabt. Und die Lieblingshunde durften mit ins Hotel. Und die wurden dann sehr verwöhnt. Also zur Hundezucht habe ich es noch nicht gebracht, obwohl das auch eine Chance wäre. Würde ich gern tun, ja.
Waren die Geschichten damals, wie man es im Film kennt, dass der Portier der Mann für alle Fälle war? Oder ist es übertrieben gewesen, so schön wie die Rolle war?
Das war es natürlich nicht, denn das Sacher war auch zu Zeiten von der Anna Sacher oder gerade damals das Luxushaus von Wien. Und ein Portier ist nicht der Wagenmeister. Der Fritz Eckhardt, der war der Portier und der hat sich so wie ein Wagenmeister damals auch im Film gegeben. Sehr erfolgstümlich, also so war es nie, sondern es gab hier schon immer Stellenbeschreibungen, was wer zu tun hat.
Haben Sie die Filmarbeiten noch miterlebt damals?
Ich habe im Jahr 1973 geheiratet und mein Mann war ja der Besitzer vom Hotel Sacher und da war gerade die Zeit, als der spätere Bürgermeister Helmut Zilk Fernsehdirektor war und der Gerd Bacher, das war der Vater von der Helga Rabel-Stadler, der war der ORF-Direktor, ganz ein starker, ganz, also das war der ORF-Chef, also für Radio und für Fernsehen und der Zilk war der Fernsehdirektor. Und die beiden gemeinsam haben diese Sacher-Serie Hallo Hotel Sacher Portier erfunden. Und das war damals, so in den Jahren 1973 ist das gedreht worden. Das heißt, ich war damals dabei, weil manche Szenen wurden ja wirklich im Hotel gedreht. Manche Szenen wurden in einem nachgebauten Studio damals gemacht. Und das habe ich schon miterlebt damals, war ich sehr jung, 23.
Und dann hatten Sie es lange Zeit geführt. Natürlich auch das Rezept der Sachertorte ist nur in Ihrem Gehirn. Das wird nicht weitergegeben, außer an die Produktion, nehme ich an.
Das ist eine ganz lustige Geschichte. Das Rezept ist im Safe. Allerdings, natürlich kennt das Rezept der Chefkonditor und die Konditoren auch. Die könnten das jederzeit weitergeben. Allerdings, man muss eine sehr gute Handfertigkeit haben, um diese Glasur zu machen. Weil das Wichtigste an dem ganzen Rezept ist die Glasur. Die muss dick sein, aber sie darf nicht zu dick sein. Sie muss aber auch so sein, dass sie konserviert. Und sie muss glatt sein.
Wir treffen uns jetzt ja hier im Astoria, ein auch legendäres Haus, a legend. Es hat aber bis zum Jahr 2022 gebraucht, bis auch hier die Namensänderung vollzogen wurde, bis sie ein fester, auch namensgebender Bestandteil vom Sacher wurden.
Na schauen Sie, das Haus ist 1928 gebaut worden. Da hieß es, weil es eine Engländerin gebaut hat und da war hier rundherum nichts. Das war ein besonderer Betrieb mit englischem Tee, ein American Bar, Kellnern im Frack, das war für Tirol ungewöhnlich und es hieß Hotel Britannia. Dann hat mein Vater das im Jahr 1949 gekauft und im Jahr 1950 umgebaut, erweitert und hat es als Hotel Astoria eröffnet. Und mir war schon immer eines klar, nachdem ich ja immerhin seit dem Jahr 1973 mit dem Sacher verbunden bin, dass ich das Hotel auch auf diesen Level haben will. Die Marke Sacher ist natürlich unverwechselbar.
Die Hotelpagen tragen aber nicht diese Hüte, die man im Sacher in Wien trägt. Also sie machen es nicht als Doublette des Wiener Hauses. Ja.
Wir haben erstens mal keinen Doorman. Wir haben Hausmeister. Die tragen Lederhosen, wie sich das gehört, und Janker und Stutzen und Haferlschuh.
Sie sind ja in Wien sehr vernetzt, auf Bällen, in der Society, sicher auch oft in Zeitungen, Zeitschriften. Können Sie einen Teil der Wiener Gäste auch hierher damit locken? Können Sie auch ein wenig Wiener Flair damit hierher nach Seefeld bringen?
Also ich versuche hier in Seefeld ein bisschen auch Wien herzubringen. Unser wichtigstes Event heißt Bergauf mit Kultur. Und da habe ich immer ganz hochklassige Sänger von der Wiener Staatsoper, Pianisten, Geiger, auch Schauspieler, die zu diesem Event kommen. Und das ist eigentlich ein wunderbares Event am See draußen, auf den Stegen, und ist natürlich mit Wien verbunden. Wir haben einen Pianisten beim Essen und in der Bar, was für Tirol ungewöhnlich ist, aber das ist in Wien. In den guten Restaurants hat man einen Pianisten. Also es sind schon ein paar Elemente, die an Wien sehr stark erinnern.
Fühlen Sie sich inzwischen in Wien mehr zu Hause oder in Seefeld?
Wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, das ist mein Zuhause. Wenn ich dann nach Wien fahre und in mein Haus komme, ich bin Wienerin, ich war in der Schule in Wien, ich habe studiert in Wien, da kenne ich wahnsinnig viele Leute. Und Tirolerisch kann ich leider immer noch nicht, aber ich fühle mich hier sehr verbunden.
Und damit können Sie ja eine Brücke bauen zwischen Wien und Tirol. Die Menschen sind nicht immer so freundlich zueinander, aber wenn Sie jetzt als Wienerin hier in Tirol das beste Beispiel sind?
Ja, ich glaube, dass die Tiroler hart, aber herzlich sind. Sie sind nicht dieses charmant gefällig sein, das es in Wien ist, aber dafür ist das, was Sie sagen, ganz ehrlich. Davon bin ich überzeugt. Aber vielleicht tut man sich manchmal leichter, wenn man das ein bisschen charmant sagt.
So charmant wie Elisabeth Gürtler, deren wienerischer Klang natürlich auch in Seefeld angenehm zur Geltung kommt. Ein Radioreisegespräch mit dieser Legende, mit der ich hoffentlich wieder sprechen kann in Wien oder noch lieber in Seefeld. Nur wer sich auf den Weg macht, wird neues Land entdecken. Wir haben uns heute auf den Weg nach Seefeld in Tirol gemacht. Alexander Tauscher hier, ich treffe in der Radioreise Seefelder Legenden. Wer im Dorfzentrum von Seefeld durch die Shopping-Arkaden spaziert, der ist in einer der ältesten Fußgängerzonen Tirols unterwegs. Hier trifft man einen Hauch von mondänen, altehrwürdigen Luxus. Ein Gebäude fällt dabei ganz sicher wegen seiner Fassade bereits auf. Das Tiroler Schmuckkastel, dessen Wände vom renommierten Garmischer Maler Isidor Winterholler gestaltet wurden. In diesem Tiroler Schmuckkastel gibt's auch viel Schmuck und dazu viele Geschichten. Einige davon erzählt uns Inhaber Jürgen Armbruster. Er leitet nämlich dieses Geschäft, das sich Gebrüder Armbruster Juwelier und Goldschmied nennt.
Das Schmuckkastel ist eines der Wahrzeichen von Seefeld. Es gehört sicher mit dem Seekirchel und der ansässigen Pfarrkirche zu den meist fotografiertesten Häusern im Ort. Es ist bekannt durch diese Lüftelmalerei, die ursprünglich aus dem bayerischen Garmischer Raum stammt. Ist es einfach ein schönes bemaltes Haus, diese Freskenmalerei oder Lüftelmalerei, wie sie sich nennt. Und dadurch ist es einfach ein optischer Leckerbissen auch zum Fotografieren, außen wie innen.
Ist das Geschäft seit Anbeginn, also seit 1937, hier in diesem Geschäft ansässig?
Die Geschichte geht sogar noch eine Generation weiter zurück, weil unsere Urgroßeltern ursprünglich aus Schlesien stammen. Dort haben unsere Urgroßeltern das Geschäft gegründet und meine Großmutter ist aus Schlesien kriegsbedingt geflüchtet und ist über einen kurzen Zwischenstopp in Garmisch in Seefeld gelandet und hat 1937 erstmalig ein kleines Geschäftslokal hier in diesem Haus gepachtet, was aber damals noch ein Bauernhaus war.
Und Sie sind jetzt in vierter Generation hier tätig?
Wir sind insgesamt die vierte Generation bei uns im Unternehmen, hier im Haus die dritte Generation.
Sie teilen sich die Arbeit, Ihr Bruder ist der Goldschmied, diesen Beruf kennt man, ein Handwerksberuf mit ganz viel Traditionen. Ihr Beruf ist Gemologe, man könnte es vergleichen eventuell mit einem Sommelier des Weines, eben ein Sommelier für die Schmuckindustrie, für das Schmuckgeschäft, das heißt, Sie sind der Experte für Schmuck.
Ja, um es noch genauer zu definieren, es gibt einmal den Geologen, der ist für das grobe Gestein zuständig und der Gemmologe ist für die Edelsteinwelt zuständig. Also die Fachausbildung betrifft hier das Erkennen von Edelsteinen, ob sie echt oder unecht sind, Qualitäten zu beurteilen. Der alleredelste aller Edelsteine ist natürlich der Diamant, um den geht es natürlich in Hauptsache. Und die Qualifizierung solcher Edelsteine, das ist die Aufgabe des Gemmologen und das ist ein Teil meiner Ausbildung.
Das heißt, zu Ihnen kommt man, wenn man vielleicht etwas geerbt hat, geschenkt bekommen hat, einen wertvollen Edelstein oder ist nicht sicher, ob es ein Diamant ist und Sie können beurteilen, wie viel wert er ist?
Zum Teil ja. Also Kunden kommen natürlich auch mit geerbtem Schmuck und wollen mal natürlich wissen zuerst, ist es was Echtes oder nicht? Ist es was wert oder nicht? Und da gibt sich dann die gute Zusammenarbeit mit meinem Bruder, eben der Goldschmied im Haus ist. Und natürlich haben wir den Verkauf von vielen internationalen Schmuckmarken.
Und hier in Seefeld natürlich auch auf eine gut situierte Kundschaft trifft. Sie haben jetzt nicht die VIPs, die vielleicht auch, aber vor allem gut verdienende, gut im Leben stehende Menschen.
Ein Großteil unseres Geschäftes machen wir natürlich mit Stammgästen, die in Seefeld Urlaub machen, die in Seefeld vielleicht schon viele Jahre Urlaub machen. Wie Sie richtig gesagt haben, in Seefeld ist jetzt weniger der Promi-VIP zu Gast, der geht vielleicht lieber in andere Urlaubsorte. In Seefeld sind sehr viele gut situierte Menschen, Unternehmer, die aber lieber ein bisschen diskreter Urlaub machen, die diesen Rummel nicht so wollen, sondern eher ein bisschen anonymer Urlaub machen. Aber auch da haben wir natürlich mit sehr bekannten Leuten zum Teil zu tun, aber aus Diskretionszweck natürlich nicht genannt werden wollen.
Wollen wir auch nicht bohren, nur vielleicht allgemein fragen, ist es dann eher die Gattin des Herrn Industriepräsidenten, die hier einen halben Tag verbringt, während er eventuell ins Spa geht oder seine Geschäfte tätigt?
Zum Teil, ja, natürlich sind es manchmal die Pärchen, wo die Damen vielleicht das Shoppen bevorzugen und die Männer vielleicht auf der Skipiste sind oder im Spa, im Hotel oder auch eben Geschäfte tätigen müssen. Aber wir erleben schon sehr viel, dass es die Damen speziell sehr schätzen, wenn endlich mal die Männer auch Zeit für sie haben und sie gemeinsam beim Juwelier eine Stunde oder auch zwei verbringen können. Und da entstehen sehr schöne Geschichten. Das sind zum Teil sehr romantische Begebenheiten dann mit den Kunden. Ja, da lernt man dann die oft sehr bekannte Persönlichkeit dann von einer anderen Seite kennen. Und der Juwelier ist so ein bisschen wie der Hausarzt. Gell? Der erfährt zum Teil sehr, sehr viel.
Sie sind der Diskretion verpflichtet, aber Sie sind dann in so einer Phase, wo beide sich entscheiden, etwas zu kaufen und dann diskutieren eventuell, zu welchem Anlass oder man erzählt Ihnen eine Geschichte und Sie sollen etwas Passendes dazu suchen. Ist das so rum auch?
Richtig. Das sind dann speziell schon die Stammkunden, die uns dann auch fragen, die dann herkommen und sagen, Herr Armbruster, wir stehen kurz vor der Silberhochzeit zum Beispiel. Was empfehlen Sie mir denn? Was kann ich denn meiner Gattin schenken?
Sie sind schon jemand, der auch Menschen glücklich machen kann.
Ich denke schon, ja. Ja.
Er muss stets diskret sein, Jürgen Armbruster. Denn es kann ja sein, dass ein Mann vormittags kommt und Schmuck für die Freundin kauft und nachmittags kommt der gleiche Mann mit seiner Frau und kauft Schmuck. Geschichten, die das Leben schreibt, hier im Geschäft, kennt man sie. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute lauter Seefelder Legenden und Erinnerungen. Und Seefelder Tipps für eine glückliche Beziehung. Denn der Edelsteinexperte Jürgen Armbruster aus dem legendären Tiroler Schmuckkastel hat so einiges Zwischenmenschliche erlebt.
Die Geschenkeanlässe sind vielfältig.
Zum einen verkaufen sie, zum anderen kümmern sie sich quasi um die Instandhaltung und Pflege und vor allem auch um die Benutzung. Und da gibt es ja auch einige praktische Probleme, die auftreten können. Zum Beispiel, wie kann ich die Ringbreite meines Partners diskret erfahren, ohne ihn gefragt zu haben und ohne heimlich bei ihm am Finger zu messen?
Ja, das erleben wir sehr oft natürlich, wenn die jungen Herren zu uns ins Geschäft kommen und die Verlobung kurz bevorsteht und man merkt schon, wie sie etwas nervös sind natürlich, kommt ja ein spannender Moment daher, die alles entscheidende Frage sozusagen. Und der idealste Fall ist natürlich, wenn der Herr einen Ring mitbringt, den die Dame schon trägt, wo wir dann die Ringweite messen können. Zum Teil bekommen wir auch Fädchen, die dann abgeschnitten sind, wo er sagt, das habe ich hier mal im Schlaf um den Finger gewickelt. Und Fotos von Händen, das ist aber dann alles schon sehr ungenau. Aber die meisten Ringe sind ja im Nachhinein auch änderbar. Also am Schluss sind wir immer noch zu einem guten Ergebnis gekommen.
Und ansonsten der Tipp des angehenden Bräutigams, einen alten Ring kurz mal entwenden, ist sicher auch nicht ganz so einfach.
Das ist nicht ganz einfach, aber die Verlobung ist ja meistens keine Ad-hoc-Entscheidung, sondern doch plant man das. Wichtiger Tipp noch, schauen Sie auch bitte, dass der Ring auch am Ringfinger getragen wird und nicht, wenn es ein modisches Accessoire ist, vielleicht am Daumen, weil dann liegen wir wieder daneben.
Da haben wir wieder das Problem, dann schon das nächste. Wie bekomme ich den Ring über den Knöchel wieder zurück? Also wenn ich ihn dann doch zu straff drüber gezogen habe oder der Finger ist geschwollen, wie bekomme ich ihn zurück? Das ist ja ein existenzielles Problem.
Also in der Natur der Sache ist es so, alles was auf den Finger raufgeht, geht auch wieder runter. Der Finger schwillt an, weil es sehr heiß ist. Da hilft natürlich Seife, Cremen, dass es etwas rutschiger wird am Finger. Wenn sich jemand verletzt beim Skifahren zum Beispiel und der Finger anschwillt oder auch einmal ein Insektenstich in den Finger und der Finger schwillt an und dann müssen wir halt einen Ring einmal auch vom Finger runterschneiden. Da haben wir allerdings ein spezielles Werkzeug dafür, dass es schmerzfrei für den Kunden wir den Ring runterschneiden können.
Das heißt, die sägen den an der Seite kurz auf, ohne an die Haut zu sägen?
Richtig, das ist eine Säge. Das ist so ein kleines Rad, und man hat da so einen Hebel auf der Seite, den man dreht und da fährt man mit einer Zange zwischen Finger und Ringschiene hinein und sägt den Ring auf, ohne dass sich der Kunde dabei verletzt und ohne dass er Schmerzen dabei hat.
Also nicht nur Sehendoktor, Sie sind wirklich auch ein echter Doktor in dem Zusammenhang.
Manchmal sind wir so wie der Hausarzt.
Und fast auch HNO-Arzt, weil Sie manchmal auch das Problem des Ohrrings haben. Was kann da passieren? Er kann kippen. Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt kleine Ohrringe, große Ohrringe und eben auch schwerere Ohrringe. Und da gibt es eigentlich ein ganz einfaches Mittel, was den wenigsten aber bekannt ist. Wir sprechen ja von dieser sogenannten Ohrschraube oder der Pussette, die man hinten auf den Stift aufsteckt. Und wenn man die eine oder zwei Nummern größer nimmt, dann hat der Ohrring etwas mehr Gegendruck hinter dem Ohrläppchen und vorne kommt er somit mehr ans Ohrläppchen ran. Er kippt nicht mehr, sondern er sitzt flacher.
Also Herr Armbrustermann kann fast ein Ordinariat zu Ihrem Geschäft sagen, ja.
Ja, wir begleiten unsere Kunden bei so vielen Anlässen.
Das, was Sie verkaufen, trägt man ja oft ein Leben lang. Also Sie begleiten ja Menschen indirekt ein Leben lang.
Ja, das ist so. Gell. Es wird sehr viel vererbt. Oft bekommen dann die Enkelinnen von der Oma den Verlobungsring geschenkt. Und das sind ja oft auch sehr emotionale Momente und emotionale Geschenke. Und es ist ja auch schön, wenn solche Stücke erhalten bleiben.
Uns bleiben die Erinnerungen an diesen Kurzurlaub erhalten, an die Seefelder-Legenden. Sie lebten und leben und sie prägen bis heute diesen tollen Urlaubsort auf dem Sonnenplateau der Tiroler Alpen. Deswegen fühlen wir uns auch sehr wohl hier, pudelwohl, und bieten gleich zwei weitere Radioreisen an. Die Sendung Legenden, die trifft sehr ausführlich die Hotel-Ikone Elisabeth Gürtler, die ja eine unserer Gäste in dieser Sendung war. Und in der Radioreise Seefeld Highlife geht es um High Society und andere bunte Vögel in diesem schönen Ort. Das Ganze bei uns auch im Bild, www.radioreise.de. Hier gibt es den Blog mit Infos, Fotos und wichtigen Links. www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Seefeld gute Podcasts finden kann. Allein in der Sauna hier in Seefeld hörte ich so viele Sprachen. Die halbe Welt kennt die Region. Ich sage deswegen zum Abschied goodbye, au revoir, ciao, adios, totiens, haida, farewell, ancho, do vigenie, ayowomba, vislat, tschüss, güligül, des vidanie, natürlich auch do pobechania, mer salama und shalom und in Seefeld natürlich servus.
Ich bin Elisabeth Gürtler. Sie haben mich mit Herrn Tauscher gehört. Jetzt ist unsere Sendung um. Unser gemütliches Gespräch ist vorbei. Und ich muss Ihnen auf Wiedersehen sagen. In Wien sagt man Baba und Servus. Also kommen Sie mich besuchen und überprüfen Sie, ob das, was ich Ihnen gesagt habe, auch wirklich bei uns so ist.
Jürgen Armbruster, danke fürs Dabeisein und liebe Grüße und Servus aus Seefeld.
Ja, ich bin Erwin Selus und ich bin doch Leiter der Skischule und war schon eben lange Bürgermeister der Gemeinde Seefeld und habe sehr viel dazu beigetragen, dass Seefeld diese Qualität hat.
Mein Name ist Werner Silos, bin Skischulleiter Stellvertreter. Kommen Sie zu uns nach Seefeld, schauen Sie sich das Ganze an. Sie haben einen Tiroler Ort, der gewachsen ist, wo man ein Skigebiet hat, das von nichts hinaufgeht auf 2000 Meter, wo jeder Skifahren lernen kann, ausgezeichnet. Und vielleicht, wer nur eine Woche Ski fährt im Jahr, immer noch gut aufgehoben ist bei uns.
Dankeschön unseren Gästen. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.